Das ist Freak Radio und ich begrüße als Studiogast Michael Sicher.
Hallo.
Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Sie sind Coach. Sie coachen Menschen, die Probleme haben im Berufsleben, im Privatleben, bei Lebensfragen. Sie haben auf Ihrer Website ungefähr 9 Prinzipien, Lebensphilosophien präsentiert. Und ich würde gerne diese Lebensphilosophien Ihnen vorlesen und Sie bitten, etwas dazu zu sagen, vielleicht auch aus Ihrem eigenen Leben.
Gerne.
Eines der ersten Prinzipien auf Ihrer Homepage heißt Nachteile als Vorteil nutzen. Nachteile bremsen aus, einen Vorteil daraus zu entwickeln und sich dadurch von anderen abzuheben, bringt ungeheure Energie, um etwas zu bewegen. Herr Sicher, Sie sitzen im Rollstuhl. Ist das ein Nachteil für Sie gewesen?
Manchmal, ja. Also wenn wir jetzt auf das Thema Arbeitsmarkt und so zurückkommen, ist das sicher ein großes Problem und eine Einschränkung. Andererseits denke ich, dass es eben wichtig ist, diese Einschränkung dann ja vielleicht auch einmal dafür einzusetzen, um was damit zu machen, wie zum Beispiel CEOs on Wheels zu starten oder so weiter. Auf die Idee kommt ja sonst niemand, der nicht im Rollstuhl sitzt.
Was ist CEO on Wheels und was heißt das überhaupt?
Okay, CEOs on Wheels ist ein Mentoring-Programm für Menschen im Rollstuhl. Das heißt, die Führungskräfte sollen sich einmal mit diesem Thema Behinderung im speziellen Rollstuhl beschäftigen. Deswegen eben CEOs, Vorstandsvorsitzende on Wheels, auf Rädern oder im Rollstuhl. Mir geht es darum, dass Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen einfach Begegnungen mit Menschen im Rollstuhl haben und sich ein eigenes Bild darüber machen, welches Potenzial eigentlich in diesen Menschen steckt, um sie auch in ihrem Unternehmen gut einzusetzen und somit Arbeitsplätze erhalten, die einfach die Grundlage sind für ein selbstbestimmtes Leben.
Empfinden Sie es als störend, wenn jemand sagt, im Rollstuhl zu sitzen ist ein Nachteil?
Also es ist eine sehr individuelle Sache und es kommt immer auf die Person an, die im Rollstuhl sitzt. Wenn das andere sagen, ja, stört es mich eigentlich gar nicht. Ne?
Ist es für Sie verletzend oder störend, wenn man Ihre Behinderung sofort wahrnimmt, die Behinderung zuerst wahrnimmt und nicht die Person?
Es ist einfach der Alltag. Es ist etwas Außergewöhnliches, wenn man jemanden begegnet, der halt unter Anführungszeichen anders ist, anders aussieht, sich anders verhält, dann liegt es in der Natur der Sache, dass man mal hinschaut und das zuerst bemerkt. Mir ist wichtig, dass es dann einfach sehr schnell zur Normalität wird und das passiert auch sehr häufig.
Gehen wir zurück zu Ihrer Anleitung fürs Leben. Hindernisse umgehen, Wege finden, durchhalten, sagen Sie. Manche Hindernisse sind unüberwindbar, mit Alternativen kommen Sie aber ans Ziel und diese Umwege bieten oft positive Überraschungen. Wie hat sich das in Ihrem eigenen Leben ausgewirkt? Welche Hindernisse sind Sie umgangen und wie haben Sie durchgehalten?
Also es ist jetzt keine Lebensanleitung, es sind einfach Dinge, die mir so aufgefallen sind. Das sind einfach Bausteine, würde ich sagen. Hindernisse umgehen, ein Beispiel wäre in meiner Schulzeit, gegen Ende nach der Matura die Frage, wie finde ich einen Job, welche Möglichkeiten gibt es. Und da ich eigentlich ja nicht so einen typischen Bürojob wollte, ist dann als Alternative das Studium geblieben. Und so gesehen war das ein Umweg, der vieles anderes ermöglicht hat.
Wo haben Sie die Matura gemacht?
Im Schulzentrum Ungergasse in der Handelsakademie.
Und was haben Sie dann studiert?
Wirtschaftsinformatik.
Die Hauptuni war zu der Zeit, als Sie studiert haben, glaube ich, noch nicht barrierefrei zu begehen, oder?
Es gab einen versteckten Aufzug damals.
Was haben Sie dann mit Ihrem Studium gemacht? Sie sind ja jetzt Coach, studiert haben Sie Informatik?
Ich habe begonnen, im IT-Bereich zu arbeiten. Zuerst beim Internet-Service-Provider, dann beim E-Commerce-Unternehmen. Das hat sich sehr gut ergeben, weil es wirklich schon sozusagen mein Hobby war seit früher Schulzeit. Und dann bin ich doch immer mehr darauf gekommen, dass ich noch mehr mit Menschen zu tun haben möchte. Also ich habe damals auch einige Mitarbeiter gehabt. Da war damals Coaching schon ein aktuelles Thema. Und wir haben auch für das Team Teambuilding-Maßnahmen und so weiter bekommen. Und Das hat mich sehr interessiert und habe mir gedacht, das kann und will ich dann auch später mal machen.
In welchem Unternehmen haben Sie damals gearbeitet?
Also damals war das die Libro-Tochter Lion CC, die der Online-Shop war von Libro und auch Content bereitgestellt hat.
Asse im Ärmel haben und flexibel agieren, schreiben Sie. Jederzeit mehrere Optionen zu haben und flexibel agieren zu können, ist ein unschätzbarer Vorteil. Sie haben gerade erzählt, dass Sie in Ihrem eigenen Leben flexibel agiert haben und den Beruf gewechselt haben. Empfehlen Sie das vielen anderen Menschen auch? Glauben Sie, dass viele eigentlich eine falsche Berufswahl treffen und sie sich dann im Berufsleben nochmal umorientieren sollten?
Das ist auch eine Frage, die man nicht so allgemein beurteilen kann. Ich denke einfach, jeder sollte das machen, was einem Spaß macht. Und wenn es Möglichkeiten gibt, sich zu verändern und weiterzuentwickeln, ist es natürlich immer gut. Und sonst denke ich, dass ich die Asse im Ärmel einfach auch aufgrund der Flexibilität, die man eben haben muss oder aus den Umwegen, die man manchmal einschlagen muss, wenn es nicht so läuft, wie man sich es vorstellt, ergeben. Und dadurch hat man Erfahrungen gesammelt, die man dann natürlich leichter einsetzen kann, wenn es wieder mal drauf ankommt.
Haben Sie als 18-, 19-Jährige schon gedacht, dass Sie gerne mit Menschen arbeiten würden? Oder war da der Computer eher das
Zentrale? War sicher noch das Computerzeitalter, ja. Ich denke, es ist auch super in der heutigen Zeit, gerade dieser ganze Internet-Hype oder Internetmöglichkeiten, die natürlich erst später gekommen sind, geben natürlich auch viel mehr Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung, sich zu verwirklichen. Sei es einfach durch Hobbys, die sie durch das Internet verbreiten können oder tolle Aktionen, beziehungsweise natürlich auch im beruflichen Leben. Weil halt immer mehr Computerjobs generiert sind, vom Webdesign über Programmieren. Alles ist jetzt durch den Computer möglich und das ist natürlich für Menschen mit Behinderung ein großer Vorteil.
Von geht nicht zu erst recht wechseln. Geht nicht ist ja das, was einem die meiste Zeit im Leben gesagt wird. Das geht nicht, das, oder zumindest in Österreich ist es oft so, das geht nicht, schaffst du nicht. Wie bringen Sie Menschen dazu oder wie schaffen es Menschen selber, sich umzupolen und ihre Möglichkeiten zu erkennen?
Naja, eine Möglichkeit ist die unangenehme, wenn einfach der Leidensdruck zu groß wird, dass man dann noch die Energie aufbringt und zu sagen, jetzt erst recht und ich muss was verändern. Die andere Möglichkeit ist einfach einmal zu schauen, welche anderen Möglichkeiten, welche Ressourcen hat man noch zur Verfügung, um jetzt nochmal ja, so richtig Gas zu geben und zu sagen, okay, jetzt erst recht, ich lasse mir das nicht gefallen und finde einfach andere Möglichkeiten. Also es geht jetzt nicht darum, dass es wirklich so kämpferisch sein soll, sondern einfach in Richtung Durchhaltevermögen einfach Optionen finden, wieder flexibel zu sein und dadurch was Neues zu machen oder zu schaffen.
Wie war das bei Ihnen? Sind Sie irgendwann einmal an Grenzen gestoßen?
Bestimmt. Aber vielleicht ist es bei mir so, dass ich die dann schnell vergesse, weil ich dann einfach weitermache.
Was war das so eine Situation, wo Sie an eine Grenze gestoßen sind?
Da versuche ich mich jetzt gerade zu erinnern. Das ist eben das, wo ich meine, das lasse ich ziemlich schnell hinter mir.
Das heißt, Niederlagen, die wir ja alle im Leben haben, Niederlagen stecken Sie so schnell weg, dass sie Ihnen gar nicht mehr einfallen?
Also jetzt nicht im Moment. Also vielleicht waren Sie nicht groß genug, keine Ahnung. Aber ich bin eher jemand, der sich nach vorn orientiert. Und alles, was vorbei ist, ja, fällt mir natürlich zu gewissen Zeitpunkten ein. Aber ja, im Moment so richtig.
Was haben Ihnen denn Ihre Eltern mitgegeben?
Wahrscheinlich sogar das jetzt erst recht. Weil ich denke auch, wenn man ein Kind mit Behinderung hat, muss man einfach auch durchhalten und kämpfen. Vielleicht ist es jetzt leichter als damals, aber es gab natürlich immer Dinge, die zu erreichen waren, weil es halt wichtig war oder gar nicht anders gegangen ist. Also das habe ich sicher mitbekommen.
Was hat Ihre Mutter, was hat Ihr Vater für Sie erkämpfen müssen, so im Sinne von jetzt erst recht?
Also das ganze Umfeld war natürlich schwierig, weil man da arbeiten musste und so weiter. Das heißt, es musste auch organisiert werden, dass jemand da ist, der mich zur Schule bringt oder abholt zum Beispiel. Musste erkämpft werden, dass wir zur Wohnung einen Treppenlift bekommen, wobei wir den Großteil sowieso damals selbst finanzieren mussten, weil uns jemand eine Wohnung gegeben hat, die im Halbstock war, obwohl alles bekannt war. Also da gab es sicher einige Situationen, wo sie sich durchschlagen musste und dafür kämpfen musste.
Und finden Sie, dass diese Haltung Ihrer Mutter sich auf Sie übertragen hat, dass Sie davon viel gelernt haben?
Also bestimmt, ich glaube, jeder nimmt was von seinen Eltern mit, bin ich überzeugt davon.
Gibt es irgendwann auch Situationen, wo Sie sich denken, das geht aber jetzt wirklich nicht und ich gebe es auf?
Sagen wir so, es gibt sicher Zweifel manchmal, aber dann kommt wieder diese Sache mit den Umwegen ins Spiel und dann ergibt sich vielleicht wieder was Neues.
Die Sache mit den Umwegen?
Genau, also Hindernisse umgehen und dann Umwege finden, auf denen man auch wieder andere Dinge, andere Möglichkeiten entdecken kann.
Gut, eines der Prinzipien ist, klar und deutlich sagen, was Sache ist. Wenn Sie wissen, was Ihnen wichtig ist und was Sie brauchen, kommunizieren Sie es deutlich. Sie erhalten mehr Unterstützung, wenn Ihr Gegenüber es auch weiß.
Also ich finde das auch sehr wichtig, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz betrachten, dass jeder weiß, was er wirklich leisten kann in einem Beruf und das dann zum Beispiel auch bei einem Bewerbungsgespräch kommuniziert. Dass wirklich klar ist, okay, da sind Grenzen, das geht nicht oder ich brauche Unterstützung dabei. Das geht dann bis zum Thema persönliche Assistenz, wo man dann deutlich sagen muss, okay, was man braucht.
Das trifft natürlich auf viele Bereiche im Leben zu. Wir nehmen ja oft an, der andere oder die andere, das Gegenüber, kann einen an den Augen ablesen, was man für Bedürfnisse hat. Da heißt es aber, man muss es aussprechen. An den Augen kann man das oft nicht ablesen.
Es ist halt eine Grundlage für Missverständnisse, wenn man glaubt, zu wissen, was der andere möchte.
Bei Menschen mit Behinderungen ist es natürlich eine viel größere Grunderfordernis, dass sie bestimmte technische Geräte einfordern müssen, den barrierefreien Zugang erkämpfen müssen. Wie viel ist jetzt schon gemacht, Ihrer Erfahrung nach, von dem, was Sie von sich selber wissen und von anderen Leuten wissen? Und wie viel muss noch erkämpft werden, individuell von jeder einzelnen Person?
Also generell bin ich nicht dafür, dass man was erkämpft. Also ich finde es gut, dass sich viele Menschen intensiv einsetzen, aber mir gefällt das Kämpfen nicht. Ich denke, es sollte einfach aus Überzeugung geschehen, dass wirklich jemand sagt, okay, mir ist es ein Anliegen, dass alle Menschen Zugang haben und dadurch Barrierefreiheit entwickeln und auch zum Thema machen. Ich denke natürlich, ist schon einiges geschehen und ich kann mich erinnern, wie ich in Volksschule, Hauptschule gegangen bin, war noch das große Thema, dass nicht einmal die Gehsteige abgeschrägt sind. Ja. Heute sind sie zu 99% abgeschrägt. Ja. Das ist ein kleines Beispiel. Ja. Wo ich hin wollte, bin ich bis jetzt immer hingekommen und wenn nicht, ist es halt eine Alternative geworden. Natürlich ist es jetzt besser mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist eine große Erleichterung, wenn Niederflur Straßenbahnen fahren. Wobei ich mir auch wünschen würde, dass die besser eingeteilt werden und nicht dann immer zwei neue und drei alte fahren, sondern abwechseln. Aber es tut sich natürlich schon einiges. Wichtig ist, dass halt auch viel mehr Menschen mit Behinderung einbezogen werden. Nicht nur sozusagen nach der Theorie oder nach irgendwelchen Normen versucht wird zu bauen, sondern dass das wirklich einmal auch von Architekten vielleicht im Rollstuhl einmal erlebt wird, wie sie sich darin bewegen können in einem Gebäude.
Sie haben etwas gegen das Wort kämpfen. Warum?
Kämpfen ist irgendwie so eine Konfrontation. Ich denke, man kann ja auch gemeinsam was erarbeiten und gemeinsam was schaffen. Also kämpfen klingt für mich immer so nach zwei Fronten, die irgendwie verhärtet sind und der Stärkere gewinnt. Und dann glaubt einer, er hat halt gewonnen und der andere, ja, ist der Verlierer. Und wenn ich jetzt sage, okay, wir machen gemeinsam was Barrierefreies, wir machen gemeinsam was, wo wir Menschen mit Behinderung begegnen, dann muss man nicht mehr dafür kämpfen, weil dann wollen die anderen sowieso, dass Menschen mit Behinderung dabei sind.
Das ist aber schon ein späteres Stadium in einer Entwicklung. Sehr oft müssen die Rechte erkämpft werden.
Ja, aber ich hoffe, wir sind schon ein bisschen weiter. Kämpfen hat seinen Platz und ich finde es auch gut, dass es einige tun und die Energie aufbringen. Aber ich denke, das sollte dann erst vielleicht ja die letzte Alternative sein, nachdem man versucht hat, es irgendwie gemeinsam zu lösen.
Ist Ihnen Harmonie sehr wichtig?
Ja, ich denke, das ist einfach eine bessere Basis für mehr Möglichkeiten.
Und sehen Sie, dass im Berufsleben der Zustand schon so harmonisch ist, dass behinderte Menschen genauso Zugang zu den Berufen finden, die sie haben möchten, oder Zugang zu den Jobs?
Da sind wir noch weit weg. Es ist immer wieder schwierig, dass Menschen mit Behinderung einen Job finden. Natürlich gibt es Unternehmen, die dafür offen sind, aber trotzdem, gerade heutzutage, wo es generell schwierig ist, einen geeigneten Job zu finden, ist dann halt für Menschen mit Behinderung noch schwieriger, weil dann auch einige Rahmenbedingungen wie eben Barrierefreiheit passen müssen.
Gehen wir zu Ihrem nächsten Prinzip. Ihren Weg gehen, während Sie auf andere angewiesen sind. Niemand ist eine Insel, schreiben Sie. Wir sind beruflich wie privat auf andere angewiesen und andere auf uns. Trotzdem ist es wichtig zu erreichen, was Ihnen persönlich wichtig ist. Herr Sicher, was ist Ihnen persönlich wichtig?
Persönlich wichtig ist mir, dass es wirklich mehr Gemeinsamkeiten gibt zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, dass man sich austauscht, dass es einfach, ja, wie das Vielstrapazierte auf einer Augenhöhe sein wird, dass ich mich wo bewerben kann, dass es keine Rolle spielt, dass ich im Rollstuhl sitze, dass ich Urlaub machen kann, wo ich will, ohne dass ich mal überlegen muss, geht das jetzt, geht das nicht, oder dass ich zig Hotels suchen muss, die wirklich barrierefrei sind, oder bis ich eins gefunden habe, das barrierefrei ist. Einfach, ja, ein bisschen Normalität sozusagen, dass einfach auch der Begriff Behinderung ein bisschen, ja, aufgespalten wird, dass es nicht alles in einen Topf geworfen wird. Dass dann halt die Menschen im Vordergrund stehen und ja, die Persönlichkeiten. Und nicht, okay, das ist ein Rollstuhl, das ist jemand, der nicht sehen kann, das ist jemand, der nicht gut hören kann oder gar nicht hören kann. Dass individuelle Begegnungen zustande kommen und sich einfach jeder selbst ein Bild machen kann.
Stellen Sie sich vor, Sie wären 60 Jahre alt und Sie blicken auf Ihr Leben zurück. Was würden Sie denn gerne erreicht haben?
Ich hätte gern ein großes Netzwerk geschaffen, wo sich Menschen mit und ohne Behinderung austauschen können. Ich hätte gern wahrscheinlich selbst ein Unternehmen gegründet, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten können und ganz tolle Sachen realisieren, weil verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen, die was ganz Neues entwickeln könnten, das vielleicht noch gar nicht da war. Das wäre schon ein schöner Rückblick, denke ich.
Ein Unternehmen gründen? Haben Sie da eine Idee?
Also es gibt noch nichts Konkretes, aber ich denke, man kann noch so viel Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung ins Leben rufen. Abgesehen von meinem ständigen Wunsch, den ich auch immer sage, dass es endlich wieder mal barrierefreie Taxis in Wien geben sollte, um flexibler zu sein. Im Rahmen unseres High-Roller-Vereins geht es mir darum, eine Website zu schaffen, die barrierefreie Urlaubsangebote zur Verfügung stellt. Und ich denke, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, die ich auch jetzt nicht sehe, aber die sich ergeben, wenn wirklich verschiedene Menschen mit und ohne Behinderung mal zusammenarbeiten, sich unterstützen und dann, ja, eine Idee haben.
Was ist der High-Roller-Verein?
Also der High-Rollers-Verein ist aus CEOs on Wheels entstanden. Also offiziell heißt er auch High-Rollers-Verein zur Kommunikation der Leistungsfähigkeit von Menschen im Rollstuhl, weil bei CEOs und der Begleitstudie der WU Wien herausgekommen ist, dass es doch noch so ist, dass im ersten Moment die Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderung nicht so gesehen wird, wie sie tatsächlich ist. Und noch ein bisschen die soziale Komponente im Vordergrund steht, also Gutes tun und so weiter. Mir ist es wichtig, einerseits die Kontakte zu den Unternehmen mit diesem Verein aufrechtzuerhalten und daraus so eine Netzwerkplattform zu gestalten, wo es interessante Vorträge eben von beiden Seiten gibt, zum Beispiel von Top-Führungskräften, aber auch von Menschen mit Behinderung, die gute Ideen haben, die schon was erreicht haben, damit man sich eben gegenseitig vielleicht von den Assen, die man im Ärmel hat, oder von den Erlebnissen und Erfahrungen berichten kann und dass somit eben diese Begegnungen auf gleicher Augenhöhe stattfinden können und dass man sagt, okay, ich kenne da jemanden, der hat vielleicht sogar einen Job, den jemand anderer sucht und so weiter.
Die Leistungsfähigkeit steht bei Ihnen oft im Mittelpunkt oder das betonen Sie sehr, dass den Menschen, den CEOs oder den Chefs oder überhaupt vielen Leuten nicht bewusst ist, wie viel Menschen mit einer Behinderung tatsächlich machen können.
Richtig, ja. Also es ist dann auch eben die erste Begegnung oder der erste Blick, den Sie vorhin angesprochen haben und da ist die Leistungsfähigkeit noch nicht dabei. Da wird einmal gesehen, okay, der sitzt im Rollstuhl. Ich habe das letzte Mal einen Facebook-Kommentar gelesen, wo sinngemäß drin gestanden ist, dass man als Mensch im Rollstuhl schon bewundert wird, wenn man irgendwie allein mit Assistenz lebt. das ist irgendwie sehr schade. Also es wird einem weniger zugetraut, obwohl man eigentlich ziemlich viel leisten muss, um das einmal zu schaffen. Und dann ist ein Beruf auch kein Thema mehr. Und ich mache das auch immer so bei den Workshops, wo auch bei CEOs und Wills die Personalverantwortlichen teilgenommen haben, dass es mir einmal darum geht, dass du mal so einen Blick auf die Gesellschaft zu werfen, wie Menschen mit Behinderung wahrgenommen werden. Also da sind wir schon wieder bei Leistungsfähigkeit oder nicht. Also meistens ist es so, entweder sagt man, oh, du bist aber super toll, du schaffst es trotzdem, oder man ist halt sowieso der Arme. Und man muss halt einfach ja den genauen Blick einmal kriegen und dahinschauen. Und anschließend geht es im Workshop darum, dass sich die Menschen mal vorstellen, wie es ist, wenn sie ihr eigenes Leben oder einen Tag im Rollstuhl verbringen müssten, und dann kommen sie schon einmal drauf, wie schwierig es ist, einmal in der Früh aus dem Bett zu kommen und geschweige denn zur Arbeit zu fahren. Und dann ist mir eigentlich der wichtigste Punkt an diesem Workshop, daraus abzuleiten, welche Kompetenzen man entwickelt haben muss, um mit diesen täglichen Herausforderungen umzugehen. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich habe einen Aufwand, weil das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schwieriger ist, von A nach B zu kommen, dann muss ich ein besseres Zeitmanagement haben, damit ich Puffer einplane. Ich muss ein bisschen logistisch vielleicht versiert sein, damit ich weiß, okay, wenn man die wegfahrt, welche Straßenbahn nehme ich dann? Und da ist es wichtig, eben diese Kompetenzen wirklich mal vor Augen zu haben und dann zu merken, dass die Menschen mit Behinderung super Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein können fürs eigene Unternehmen und Ressourcen mitbringen. Also ich denke auch, jeder, der mit persönlicher Assistenz lebt zum Beispiel, hat im Prinzip den Job von einem Personalverantwortlichen. Weil da geht es um Bewerbungsgespräche, es geht um Teambuilding, wenn man das so sagen will, es geht um Organisation, wenn Urlaubs- oder Krankheitsfälle auftreten. Also es ist ein wahnsinniges Know-how da, dass sich Menschen mit Behinderung oft selbst erarbeiten und erarbeiten müssen. Und da möchte ich kommunizieren, dass das halt auch Unternehmen nutzen.
Das heißt, wenn man eine Behinderung hat und damit umgehen gelernt hat, dann hat man schon so viele Fähigkeiten erworben, wie das bei anderen nicht offensichtlich ist, dass sie sie erworben haben.
Also man hat meiner Meinung nach speziellere Fähigkeiten erworben. Also ich will das jetzt auch nicht so herausheben, eben, dass man deswegen viel qualifizierter ist oder so, aber man hat doch Erfahrungen, die andere so nicht machen.
Dazu fällt mir ein Interview ein, das ich einmal mit jemandem gemacht habe, ein Bauingenieur aus Nigeria, der in Österreich studiert hat, und bei der Frage, ob er denn diskriminiert worden wäre im Studium, hat er gesagt, naja, einige Professoren haben ihm sicher schlechtere Noten gegeben, weil er schwarz ist. Andere haben ihm wahrscheinlich bessere Noten gegeben, weil sie sich gewundert haben, dass er überhaupt etwas auf Deutsch sagen kann. Das könnte man auch umlegen auf Menschen mit einer Behinderung, dass Menschen mit einer Behinderung von vornherein etwas negativer gesehen werden oder nicht so leistungsfähig gesehen werden, weil sie einfach eine Behinderung haben, so wie der Nigerianer, der schwarz ist. Und andere sind so positiv davon beeindruckt, dass es so etwas wie eine positive Diskriminierung gibt. Das ist jetzt eine These von mir. Mhm. Trifft das so zu?
Also allgemein würde ich dem jetzt nicht unbedingt so zustimmen, aber jedes Gegenüber bringt eine eigene Einstellung mit. Also mir ist es, glaube ich, nicht passiert, dass ich bessere Noten bekommen habe. Deswegen, weil ich im Rollstuhl sitze und wahrscheinlich auch keine schlechteren. Ich denke, es ist wichtig, wie man auf Menschen zugeht. Also ich habe das auch gesehen beim Studium, welche Hilfsbereitschaft auch da war, es einfach möglich zu machen, wenn jetzt ein Hörsaal eben nicht barrierefrei war oder so, oder ein Umweg erforderlich war. Ich glaube, es kommt bei Diskriminierung auch sehr stark darauf an, wie man selber auf andere Leute zugeht. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich wirklich schlechte Erfahrungen gemacht hätte, dass ich jetzt irgendwie so böse diskriminiert geworden wäre, außer eventuell durch wirkliche bauliche Barrieren. Ja, aber das sage ich einmal, das ist halt so und es entwickelt sich in der Zeit. Mir ist nur wichtig, dass neue Gebäude barrierefrei sind, aber man muss auch akzeptieren, dass es manchmal einfach nicht geht. Es ist so. Damit muss man zurechtkommen.
Finden Sie, dass unsere Gesellschaft bereits so fortschrittlich ist, dass es keine Diskriminierung mehr gegenüber Menschen mit einer Behinderung gibt, außer eben die baulichen Barrieren?
Naja, wenn wir sagen, es ist schwierig, einen Job zu finden, ist es natürlich auch eine Diskriminierung. Also ich meine jetzt so auf der persönlichen Art, dass ich jetzt sage, dass irgendwie feindselig gegenüber mir ist oder so, das ist was, was ich halt nicht erlebt habe.
Gut, eines der nächsten Prinzipien, die Sie predigen, abwarten können und die Zwischenzeit nutzen. Irgendwann müssen Sie sich gedulden. Abwarten und Tee trinken ist nett, aber viel besser wäre es, wenn Sie diese Zeit produktiv nutzen.
Okay, also ich predige sie nicht. Diese Prinzipien, wie gesagt, das sind einfach Beispiele, die mir, also das sind Zusammenfassungen aus Erfahrungen. Und ich denke, es gibt einfach Dinge, die jetzt im Moment nicht funktionieren, wo einfach vielleicht, wenn man so sagen will, die Zeit noch nicht gekommen ist. Und jetzt kann ich entweder warten und mich ja fadisieren oder daran verzweifeln, dass es eben nicht passiert, oder inzwischen andere Dinge angehen, die vielleicht dann sogar dabei unterstützen, das eine, auf das man wartet, herbeizubringen.
Wann haben Sie denn einmal abgewartet?
Wann habe ich abgewartet? Puh. Also ich glaube, freiwillig abwarten tue ich selten, weil ich immer gern alles sofort machen möchte. Aber ich denke, es gibt schon Projekte, wofür noch nicht alle Gegebenheiten da sind. Wo ich sage, okay, wenn ich jetzt das Projekt X starte, wird es einfach nicht funktionieren. Da kann man ja eben vorbauen, die Zeit nutzen, andere Kontakte zu knüpfen und dann ja die Vorhaben erwähnen und vielleicht fallen sie dann einmal auf ja, fruchtbaren Boden, wo dann jemand sagt, boah, das ist aber eine tolle Idee, da unterstütze ich dich dabei.
Das nächste Prinzip heißt Unwahrscheinliches laufend in Frage stellen. Tatsache, je unwahrscheinlicher etwas erscheint, desto reizvoller kann es sein, zu erreichen, was Sie wirklich wollen, obwohl die Umstände dagegen sprechen, ist äußerst befriedigend.
Also dazu fällt mir eben ein Beispiel von CEOs on Wheels ein, wo ich auch einen Mentee dabei gehabt habe in der ersten Runde, der einfach nicht mehr daran geglaubt hat, dass er einen Job findet, nachdem er ein paar hundert Bewerbungen weggeschickt hat. Und genau der hat einen Mentor gehabt, der so von ihm überzeugt war, dass er jetzt dort im Unternehmen angestellt ist. Daran hat er ja selber nicht mehr geglaubt und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür.
Aber er hat sich noch aufgerafft, zu Ihnen zu gehen.
Genau.
Nach mehreren hundert abgelehnten Bewerbungen. Das ist schon bitter.
Genau. Aber umso größer war dann die Freude, dass es dann wirklich geklappt hat. Und eben ein Beispiel dafür, dass auch was passieren kann, an das man nicht glaubt.
Kommen Menschen mit einer Behinderung, die einen Coach suchen, eher zu Ihnen? Oder haben Sie eher Menschen ohne Behinderung?
Ich mache eine Peer Group für Menschen mit Behinderung. Das ist eigentlich das Einzige in diesem Bereich, weil es doch sehr viele kostenlose Angebote für Menschen mit Behinderung gibt. Deswegen konzentriere ich mich auf Menschen ohne Behinderung, eben halt großteils Unternehmen.
Was bieten Sie denn Unternehmen an?
Individuelles Coaching für Führungskräfte, wo halt Bedarf besteht, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und der Großteil im Moment sind vor allem diese Workshops, um sich mit diesem Thema Behinderung auseinanderzusetzen, beziehungsweise natürlich, das ist ein kleiner Hintergedanke dabei, dass man sich dadurch auch selbst weiterentwickelt. Weil im Prinzip sind es diese Punkte, die wir hier durchgegangen sind, die jede Führungskraft benötigt. Das heißt, Führungskraft kann was lernen zu der eigenen Entscheidungsfähigkeit, zum Vorausplan, wenn er jetzt wirklich mal sagt, okay, ich probiere das einmal aus, wie es ist, im Rollstuhl mal unterwegs zu sein. Wenn ich einmal mitkriege, was das für ein Gefühl ist, wenn ich warten muss, bis ein Straßenbahnfahrer die Rampe rausklappt und alle Leute warten vielleicht schon oder schauen und sie dann einmal merken, das passiert jetzt nicht so, wie ich es will, sondern ich bin auf andere angewiesen. Und das bringt natürlich auch Veränderungen.
Das war eine Sendung von Freak Radio. Am Mikrofon war Margarete Endl. Die Studiotechnik machte Gerald Domian.